Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Jürgen Fischer. Wenn am Ende noch Fragen zur Predigt sein sollten, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Ich werde dann irgendwie ein Stück Kuchen im Mund haben, aber versuchen zwischen dem Ganzen dann doch mit euch zu reden. So, stell dir vor, jemand hat ein Problem. Ja, irgendein Freund von dir hat ein Problem. Vielleicht hat er Stress im Job, vielleicht ist er krank, vielleicht kriselt die Beziehung, vielleicht Probleme mit den Kids oder finanzielle Schwierigkeiten. Was machst du? Naja, als guter Freund versuchst du zu helfen. Ja, das ist halt, was gute Freunde tun. Ja, wir hören zu, wir geben gute Ratschläge, wir versuchen, da zu sein. Und das machen gute Freunde. Und das ist gut, wenn gute Freunde genau das machen. Sogar sehr gut. Salomo würde formulieren, Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not, gilt auch für Schwestern übrigens, ja, also als Bruder für die Not wird er geboren. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Das machen gute Freunde. Die sind einfach, wenn es drauf ankommt, da. Da, wenn man sie braucht. Und irgendwie soll es darum heute gehen, was gute Freunde machen. Problem ist aber, wir bleiben beim Helfen manchmal ein bisschen an der Oberfläche. Also wir helfen, wir sehen ein Problem und dann helfen wir so auf der horizontalen Ebene. Mensch, Mensch. Wir kümmern uns um die Dinge, um die Probleme, die man sieht. Weil das sind ja auch die Probleme, die ganz leicht lösbar sind. Okay? Frage nun, was, wenn das Problem, was man sieht, gar nicht das größte Problem ist? Also wenn es Du siehst ein Problem, aber unter der Oberfläche gibt es noch ein zweites, viel größeres Problem, das einfach nicht so offensichtlich ist. Was, wenn mein Freund mehr braucht als nur einen guten Rat, ein zinsloses Darlehen, einen Abend mit Grillfleisch und einem Bier oder alternativ einen Einkaufsbummel? Was, wenn er mehr braucht? Und genau an der Stelle will uns der Text, den wir heute betrachten, das ist ein Text aus dem Bibelleseplan, wir lesen also im Moment als Gemeinde durchs Neue Testament. Wenn ihr nicht mehr dabei seid, steigt wieder ein. Wenn ihr Fragen dann zu den Texten habt, die ihr lest, benutzt unseren Chatbot. Genau an dieser Stelle greift dieser Text, Markus Kapitel 2, wo Freunde sich um einen Freund kümmern. Da bringen Freunde einen Gelähmten zu Jesus. Und das ist genial. Die glauben an Jesus. Sie glauben daran, dass der Herr Jesus ihren Freund wieder gesund machen kann. Sie erwarten Heilung und Jesus macht was ganz anderes erstmal. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte. Ja, da ist eine Erwartungshaltung da und Jesus macht was anderes. Jesus beantwortet bei einem Gelähmten die Frage, was ist eigentlich das größte Problem, das ein Mensch hat? Und der Clou ist, das größte Problem, das sind nicht unsere alltäglichen Sorgen. Und geht einfach mal fröhlich davon aus, dass ich mein Päckelchen Sorgen hatte. Okay? Ich weiß, was im Leben auch schwer sein kann. Ich weiß, wie sich Enttäuschung anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mit den Kids Probleme hat, wie eigenes Versagen sich anfühlt, die Krankheit sich anfühlt, Probleme in der Ehe. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und trotzdem ist das größte Problem, was ein Mensch hat, woanders. Es ist nicht das, was man sofort sieht. Das größte Problem eines Menschen heißt Sünde. Und das größte, was ein Mensch braucht, das ist nicht gute Freunde. Das ist schön, wenn er die hat, aber das Wichtigste, was er wirklich braucht, das ist Vergebung. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Und dann wollen wir die Brücke schlagen zu uns. Wir lesen einfach Markus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Schlagt eure Bibeln bitte dazu auf. Und wenn ihr doch keine Bibel mitgebracht haben solltet, ihr wisst, ja, also wir wollen Bibeln mitbringen. Deswegen hat Dieter mir gesagt, wir werfen keine Bibeltexte mehr an. So ungefähr, ja, du hast es ein bisschen freundlicher formuliert, ich übertrage das mal so. Aber du hast völlig recht, du hast völlig recht, ja, bringt eure Bibeln mit. Allerdings kriegt ihr auch von mir einen Bibeltext, soll jetzt keiner leiden. Aber wir lesen mal Markus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass es keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Also Jesus ist in Kapernaum. Schaut mal, das ist hier. Da ist der See Genezareth und hier oben am Nordrand, da ist Kapernaum. Also in Galiläa am See Genezareth, hier oben, da ist Kapernaum. Jesus ist in einem Haus, begrenzter Raum und es ist voll. Menschen drängen sich in und jetzt auch schon um das Haus. Jesus predigt und das ist nur die Ausgangslage. Das heißt, wenn Jesus irgendwo auftaucht, ist es klar, die Leute sind erstmal begeistert. Alle strömen dahin, nicht unbedingt aus Langeweile, sondern weil sie etwas von ihm erwarten. Das Haus ist so überfüllt, dass es tatsächlich für diese vier Leute, die jetzt kommen mit ihrem gelähmten Freund, überhaupt kein Durchkommen mehr gibt. Okay? Alles ist tatsächlich blockiert. Und dann stehen sie da, ja, und kommen irgendwie einfach mal nicht weiter. Markus 2, Verse 3 und 4. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Ganz ehrlich, das sind echte Freunde, okay? Die haben dann einen Freund, der nicht laufen kann, also tragen sie ihren gelähmten Kumpel zu Jesus. Problem ist offensichtlich, ja, seine Hilflosigkeit irgendwie auch. Und jetzt stehen sie vor dem Haus, in dem Jesus predigt. Sie sind fast am Ziel und sie kommen nicht weiter. Ist fies, oder? Du kommst da an, ja? Dir tun die Knochen weh, weil du hast den Kerl die ganze Zeit getragen. Und vielleicht ist das nicht so ein Hänfling wie der da. Ja? Vielleicht hat er ein paar Kilo mehr auf dem Rippen. Und dann stehst du da und denkst, komm, noch 50 Meter, noch einmal um die Ecke, dann sind wir da. Und dann stehst du da. Ja? Vielleicht hast du auf dem Weg nach Kapernaum dir so miteinander schon ausgemalt, ja, wie das sein wird, wenn Jesus ihren Freund sieht und dann der Freund wieder gesund ist. Vielleicht haben die auch schon drüber gescherzt, ja, so ein bisschen gefeixt darüber, ja, wie wird das sein, wenn wir dann zu fünft wieder nach Hause kommen, ja. Vielleicht wusste ja keiner, was es gibt ja so diese spontanen Aktionen, komm, wir schnappen den jetzt. Und wenn wir da wieder zurückkommen, dann werden wir die alle überraschen. Jetzt stehen sie vor dem Haus, überall Menschen, halt so viele, dass sie da mit ihrem Typen da überhaupt nicht durchkommen. Einfach nur voll. So, jetzt der Clou. Die vier, die geben nicht auf. Ich muss sagen, ich mag die. Das sind so unknown heroes für mich in der Bibel. Du stehst da, stehst vor einem echten Problem und die hätten ja auch sagen können, naja, heute ist es zu voll, dann halt ein anderes Mal. Gehen wir wieder. Das machen sie nicht. Und es gilt hier ein Spruch, den meine Tochter mir beigebracht hat, der heißt, wer etwas will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe oder Ausreden. Und ich habe mal herausgesucht, wo der herkommt, das weiß man gar nicht. Ja, man hat ihn Albert Camus zugeschrieben, aber dann hieß er, naja, vielleicht doch nicht. Aber ich finde ihn unglaublich gut. Nochmal, wer etwas will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe oder Ausreden. Und sie wollen etwas und die vier finden einen Weg. Etwas ungewöhnlich zugegebenermaßen, also die Tür ist versperrt und man sieht das ganz gut, das Dach ist noch frei. Also steigen sie da aufs Flachdach. Und ihr müsst euch vorstellen, Flachdach mit Da sind ein paar größere Balken, aber der Rest besteht eigentlich aus Stroh und Lehm. Und was die machen, die steigen auf dieses Flachdach und brechen es auf. Das müsst ihr richtig verstehen. Da ist nicht eine Luke, die man aufmacht und dann passt der da halt durch, sondern sie decken das Dach ab. Direkt über Jesus. Also die hören, wo ist Jesus, und dann an der Stelle brechen sie durchs Dach. Und ihr müsst euch das richtig vorstellen. Du sitzt innen drin mit Jesus und irgendwie hörst du über dir so ein Rumoren und plötzlich ist dann mehr als nur so ein Rumoren. Plötzlich fällt da Dreck runter, Stroh, kleine Holzstückchen, ja, das fällt runter, in dem ganzen Raum wird es langsam ein bisschen stickig und dann geht über dir die Sonne auf, weil da ist plötzlich ein Loch. Also sie brechen das auf und dann, Sonne scheint da durch, alle schauen hoch. Und dann sehen sie diese vier Männer und die lassen ihren Freund da hinab. Wörtlich steht hier im Text, dass sie das Bett hinablassen. Vorsicht, diese Formulierung Bett, das ist nichts, wie wir das kennen, mit so vier Füßchen dran und so. Das ist eher eine Matratze. Okay? Also das Wort kann man auch mit Matratze oder einfach fast mit Decke übersetzen. So eine Art Hängematte wäre das vielleicht. Ja, und so sieht man das ganz gut. Ja, die lassen ihn dann halt da runter und wie gesagt, alle schauen hoch. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch mal in die Lage von einer Person hineinversetzen wollt, macht es mal kurz in die Situation des Häuslebesitzers. Ja? Also so nach dem Motto, du hast schon den Dreck mit den Leuten, dann lässt du das schon zu, dass Jesus bei dir predigt, kannst sowieso mit deinem Haus gerade nichts anfangen, du weißt, du kannst danach aufräumen, alle lassen sowieso ihr Zeugs liegen, ja. Und dann so, also absolute Krönung, ja, das Dach ist auch noch kaputt. Und selbst wenn du davon ausgehst, dass die vier das auch wieder reparieren sollten, weiß man ja bei Gästen manchmal nicht so genau. Naja. Es ist ein Flachdach, ja, also du kriegst das so schnell auch nicht wieder wirklich dicht. Das ist einfach ganz genau. Was wir hier leben, und ich mag diese Geschichte, was wir hier erleben, das ist Glaube in Aktion. Glaube, der Hindernisse einfach nicht bereit ist, als Endpunkte zu verstehen, sondern der sagt, hier ist ein Problem, also finde ich einen Weg. Die vier Freunde sind davon entschlossen und glauben, dass Jesus helfen kann, sind davon überzeugt und dann bringen sie ihren Freund zu Jesus. So, jetzt haben wir ihn hier, der wird jetzt hier herabgelassen und jetzt liegt der Gelähmte also vor Jesus. Alle schauen hin, alle wollen jetzt wissen, was macht er denn jetzt? Das sind ja verschiedene Möglichkeiten. Wie reagiert Jesus auf die Störung seiner Predigt? Ich meine, wenn jetzt jemand hier das Dach aufreißen würde, ja, ich weiß nicht, ich wäre jetzt nicht sonderlich angetan davon. Wie wird er hier reagieren? Und natürlich ganz offensichtlich wird er den Kranken heilen. Und was Jesus jetzt tut, das ist so ungewöhnlich und so spannend, weil es zeigt uns, wo das tiefste Problem eines Menschen liegt. Hier Markus Kapitel 2, Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Ich lese den Vers nochmal, weil er so spannend ist. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Wir fangen mal vorne an. Als Jesus ihren Glauben sah. Also Jesus sieht hier nicht nur den Glauben des Gelähmten, sondern er sieht den Glauben seiner Freunde. Und ich möchte jetzt das nutzen, um eine Lanze für Gemeinde zu brechen. Warum ist geistliches Leben eigentlich nur in Gemeinschaft möglich? Habt ihr euch das mal gefragt? Warum Gott eine Gemeinschaft schafft, an der man ganz leicht ein Stück verzweifeln kann? Die alles andere als optimal ist. Und Gott sagt trotzdem, du brauchst die. Ich kann dir sagen, warum. Du brauchst für dein geistliches Leben Geschwister, weil du manches Mal ihre Gaben brauchst. Zum Beispiel ihren Glauben. Es gibt Momente im geistlichen Leben, da fehlt es dir an Glauben und Geschwister sind da und können an deine Seite treten und können dich in deiner Schwachheit mit ihrem Glauben zu Jesus bringen. Und das ist, was du brauchst. Und deswegen gibt es eine ganz spannende Gnadengabe. 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 4 und 9, da heißt es, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Hier zoomt Paulus in die Gemeinde in Korinth, sagt, jeder von euch in diesem Leib Christi, in dieser Gemeinde, wird gebraucht. Warum? Weil jeder von euch auf einzigartige Weise begabt ist. Deswegen geht es nicht ohne den anderen. Deswegen gibt es keine geistlichen Einzelkämpfer, die wirklich vorankommen und überleben. Das wird nicht funktionieren. Und dann heißt es, da kommt eine Auflistung und dann heißt es in Vers 9, einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Glaube jetzt nicht als rettender Glaube, den jeder Christ hat, sondern Glaube als Gnadengabe, wo einige unter uns einfach besonders stark sind. Einige von uns haben von Gott die Gabe geschenkt bekommen, in schwierigsten Situationen sich an die Seite von Leuten zu stellen und zu sagen, ich möchte dich mit meinem Glauben jetzt tragen. Ich möchte an deiner Seite sein. Und wir brauchen diese Leute in unserem Leben. Das heißt, wenn du irgendwo schwach bist, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, dann gibt es in der Gemeinde Leute, die für dich können. Wenn dir das Glauben schwerfällt, gibt es Leute, denen fällt das ganz leicht. Die machen da irgendwie so, als müssten die sich gar nicht anstrengen. Und zu denen musst du hingehen. Lass dich von ihnen ermutigen. Lass dich von ihnen stützen. Lass dich von ihnen und ihrem Glauben zu Jesus tragen. Lass es zu, dass ihr Vertrauen in Gott dir neues Vertrauen einflößt. Merkt ihr, wie wichtig es ist, in schwierigen Momenten sich nicht zurückzuziehen? Nicht weniger in den Hauskreis, nicht weniger in die Gemeinde, nicht weniger in die Gebetsgruppen zu gehen. Geh mehr hin und sag ganz offen, mir geht's gerade dreckig. Und schau, was passiert. Und du wirst merken, das sind Leute, die sagen, hey, lass mich dich tragen. Ich habe den Glauben dafür. Mir fehlt er gerade nicht. Und das ist so ein Geschenk. Das meinte ich mit Lanze für Gemeinde brechen. Ich weiß, wie komplex Gemeinde sein kann. Und manchmal ist es ein bisschen eine Überforderung. Und manchmal ist das so dieser Gedanke, braucht man das wirklich? Und die Antwort ist ja. Du brauchst die Gaben der anderen. Zum Beispiel ihren Glauben. So, wir gehen mal zurück. Jetzt kommen also die vier, lassen den Freund vor Jesus auf dem Boden und alle erwarten Heilung. Und Jesus sagt, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Kind, deine Sünden sind vergeben. Warum? Weil Jesus Glauben sieht. Sünden werden nicht dadurch vergeben, dass wir gute Werke tun. Okay? Aber Sünden werden da vergeben, wo Glauben ist. Was Jesus hier sagt, ist überraschend. Ich glaube sogar, wenn man das erste Mal die Geschichte liest, ist das sogar ein Stück irritierend. Warum sagt Jesus das? Ja, ganz einfach, weil das tiefste Problem, das ein Mensch hat, besteht einfach nicht darin, dass er nicht laufen kann oder was auch immer sonst ihn belasten mag. Das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem eines Menschen ist nicht körperlicher Natur. Das größte Problem ist woanders. Dieser Spruch, Hauptsache gesund, kennt ihr den? Ja, also so beim Geburtstag, Hauptsache gesund. Was für ein Quatsch. Du kannst jeden Morgen dein Fitnesstraining machen und wirst trotzdem sterben, das verspreche ich dir. Da wette ich alles, was ich habe, drauf. Ja, ohne Scherz. Also die Gesundheit ist zum Tod. Das größte Problem eines Menschen ist sein Herz. Das größte Problem eines Menschen ist hier innen drin. Da, wo ich von Gott getrennt bin. Die größte Not eines Menschen ist geistlich. Und genau an der Stelle setzt Jesus jetzt an. Ich möchte mit euch eine kleine Übung machen, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir selber an der Stelle vielleicht einen etwas anderen Blick bekommen. Eine Übung, die uns beibringen soll, etwas tiefer zu blicken, okay? Dass wir, wenn Leute Probleme haben, dass wir nicht bei den äußerlichen Problemen stehen bleiben, dass wir ein Stück tiefer schauen, dass wir uns das Herz anschauen. Wisst ihr, auch wir stehen in der Gefahr, dass wir beim Beten, und da ist es jetzt egal, ob das ungläubige Freunde sind, die wir zum Alpha-Kurs einladen wollen, oder ob das Geschwister hier aus der Gemeinde sind, auch wir stehen in der Gefahr, dass wir so ein Stück an der Oberfläche bleiben. Ja, wir beten dann ganz leicht um die Veränderung von Umständen, aber vielleicht schauen wir nicht tief genug, was sich unter der Oberfläche dieser Umstände noch verbirgt. Und das würde ich gerne einmal mit euch üben. Da gibt es eine geistliche Not hinter der sichtbaren körperlichen Not. Und das kann sein, dass Menschen sich bekehren müssen. Kann sein, dass sie Vergebung finden, dass sie ein tieferes Leben mit Gott entwickeln sollen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, okay? So unterschiedlich, wie Menschen sind. Wir gehen mal folgendermaßen vor. Schritt 1. Ihr müsst das noch nicht durchlesen. Nimm es mal wieder weg, Marius. Weg. Die sind abgelenkt. Genau, sehr gut. Also, schaut auf euer Blatt, auf der Rückseite findet ihr das. Und dann, wenn das soweit ist, gebt euch Marius das Bild wieder. Der ist lieb, ja? Der will euch das nicht vorenthalten. Das war jetzt ganz schwierig für ihn, das wieder auszublenden. Schritt 1. Denk an eine Person in deinem Umfeld, die gerade große Not hat. Notiere einfach den Vornamen. Und wenn dir das nichts ist, dann mach 3 Kreuze hin und du weißt, wer es ist. Eine Person in deinem Umfeld, kann gläubig sein, ungläubig, wo du einfach denkst, da ist jemand, der hat echt Not. So die äußere Not, die du siehst. Schreib einfach einen Namen auf von einer Person, wo du weißt, die hat jetzt gerade eine richtig fette Not. Falls du niemanden kennst, freue ich mich für dich. Schritt 2, auf der Vorderseite nochmal Markus 2, Vers 5 lesen, um diesen Vers nochmal zu vergegenwärtigen. Dass ihr das Prinzip seht. Was sagt Jesus zu einem Gelähmten? Deine Sünden sind vergeben. Also das ist genau diese Spannung, das ist dieser Bruch, der da im Text besteht. Einfach nochmal den Vers durchlesen. Markus 2, Vers 5. So, jetzt gehen wir den dritten Schritt an. Frage dich bei dem, den ich da hingeschrieben habe, was ist die tiefere geistliche Not? Und ich hoffe, ihr versteht, worum es mir geht. Ich möchte lernen, dass ihr hinter die Fassade schaut. Wenn Leute hier vorbeikommen, einmal im Monat, und eine Tüte mit Essen bekommen, dann ist die Not irgendwie klar, oder? Die haben wenig Geld, die haben Hunger. Und wir helfen. Aber merkt ihr, da ist noch mehr. Es gibt mehr als einen vollen Bauch bekommen. Diese Leute, die kommen und ihre Lebensmitteltüte hier in Empfang nehmen, die brauchen mehr. Die brauchen Vergebung. Die brauchen Jesus. Die brauchen eine Beziehung zu dem Vater im Himmel. Und dasselbe kann uns auch hier in der Gemeinde passieren. Da ist jemand krank und wir beten dafür, dass die Person wieder gesund wird. Da hat jemand keinen Job und wir beten dafür, dass er einen Job bekommt. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, während wir das so beten, ist das wirklich das Wichtigste für die Person? Wir können und sollen für die Sache selber beten, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich will, dass wir aber das Gebet sprechen und so, wie der Herr Jesus tiefer blickt, dass wir ihn imitieren und uns auch die Frage stellen, okay, da ist jemand krank, was braucht es denn noch mehr als nur gesund? Da ist jemand ohne Job, was braucht denn der Arbeitslose wirklich? Was ist denn da im Herzen vielleicht, was gerade aufgerichtet, neu gemacht werden muss, wo es eine Kraft braucht, die über gesund werden, über Job kriegen, über, ja, hinausgeht. Darum geht es mir so ein bisschen. Und deswegen, jetzt darfst du, Marius, schreib doch mal ein Gebet. Mach das bitte unten auf dem, hier unten, ja, also hier unten hin. Ihr müsst das nämlich gleich abreißen. Von daher, wenn ihr das weiter oben macht, dann funktioniert das nicht. Schreib doch mal da ein Gebet in dieser Form. Vater im Himmel, ich bitte dich für, du siehst sein oder ihre sichtbare Not, aber eigentlich fehlt ihm ihr etwas Tieferes. Was auch immer das dann im Detail sein mag, okay? Vergebung, Hoffnung, Sinn. Begegne ihm genau dort. Dafür gebe ich dir jetzt 2 Minuten. Zu der Person, die dir vorhin eingefallen ist, ein Gebet, dass Gott einer tieferen Not begegnet. Okay, wenn ihr es habt, reißt ihr das Gebet ab. Deswegen nach unten schreiben. Einfach abreißen. Und in den Geldbeutel stecken. Und wenn du keinen Geldbeutel dabei hast, ans Handy oder irgendwo. Also steck's ein. Und jetzt ist der Clou der. Du hast jetzt einen Zettel, da steht jemand drauf mit einer sichtbaren Not und denkst ja eigentlich ist dahinter was anderes. Und jetzt haben wir beides benannt. Ging mir darum, dass wir es einmal machen. Und du steckst diesen Zettel jetzt ein in deinen Geldbeutel. Und immer wenn du deinen Geldbeutel öffnest, betest du für die Person. Wenn dir das zu old school ist, mach ein Foto davon und nimm es an deinem Handy, was weiß ich, als, wie heißt dieses Bild, was man am Anfang sieht? Den Screen am Anfang, ja, also kannst du auch natürlich da machen. Und immer, wenn du dein Handy rausnimmst und in dein Handy schaust, ist das Erste, was du machst, für ihn beten. Ah, das ist ja auch cool, ja. Ich meine, 100, 200 Gebete am Tag für dieselbe Person, da will ich gerne wissen, was passiert. Nochmal, mir geht es darum, dass wir Jesus imitieren. Jesus ist der genau weiß, was der andere braucht. Und da gibt es die offensichtliche Not. Alle erwarten entweder, dass Jesus ausflippt. Wie kannst du meine Predigt unterbrechen? Wie könnt ihr dieses Haus einfach demolieren? Oder aber sowas sagt wie, steh auf und geh umher. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er tut das, weil er weiß, der Gelähmte braucht das. Mehr als Heilung braucht er diesen Zuspruch, dass seine Sünden vergeben sind. Jetzt gibt es natürlich sofort Probleme, wenn wir weiterlesen. Markus 2, Vers 6. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und das stimmt, ja? Keiner kann Sünde vergeben außer einem Gott. Logisch. Dumm nur, dass der gerade vor ihnen sitzt, ja, und sich von daher das Problem gar nicht stellt. Also geht Jesus jetzt einen Schritt weiter. Und ich finde das so großartig. Überlegt mal, Jesus weiß, was der Gelähmte braucht, nämlich Vergebung, diesen Zuspruch. Und jetzt macht er genau das, weil er auch das Herz der Schriftgelehrten kennt. Jetzt geht er auf diese Schriftgelehrten einen Schritt zu. Er hat ein Herz für Theologen. Jetzt kriegen die, was sie brauchen. Der eine braucht den Zuspruch, deine Sünden sind vergeben. Die anderen brauchen ein Wunder, was sie aus ihrer Verlorenheit vielleicht herauszieht. Hier, Vers 8 und 9. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Versetzen wir uns in die Lage der Schriftgelehrten. Die denken, Jesus ist ein Gotteslästerer. Jesus ist einer, der sich Dinge anmaßt, die nur Gott zustehen. Sie trauen sich aber nicht, das öffentlich auszusprechen. Die denken das nur so in sich drin. Jesus weiß, was sie denken, und er stellt ihnen diese Frage: Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Und wenn du die Schriftgelehrten gefragt hättest, was ist leichter, dann hätten die gesagt, naja, es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Jeder Scharlatan kann sich hinstellen und irgendjemandem sagen, deine Sünden sind vergeben. Das sieht man ja nicht. Ist ja nicht so, du hattest vorher einen blauen Punkt auf der Stirn und wenn die Sünden vergeben sind, wird er grün. Das ist ja nicht so, du kannst es nicht sehen. Und weil man es nicht sehen kann, könnte jeder Scharlatan so tun, als hätte er gerade die Sünden vergeben. Jetzt möchte Jesus aber diese Leute gewinnen. Also geht er einen Schritt weiter. Er möchte, dass auch sie ihrem größten Problem ins Auge blicken. Und auch das ist ein Problem, witzigerweise des Herzens, vielleicht eines, das sogar noch tiefer geht als bei dem Gelähmten. Ihr Problem hat damit zu tun, dass sie Jesus ablehnen, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass er tatsächlich der Sohn des Menschen, also der Messias ist. Und wir lernen bei den Schriftgelehrten eine Sache, die irre traurig ist. Vielleicht ist es mit die traurigste Sache, die es auf diesem Planeten gibt. Also für mich gehört sie eigentlich so ein bisschen mit dazu. Es ist die Tatsache, dass jemand eine innere Abneigung haben kann, an Jesus glauben zu wollen. Also dass im Herzen eines Menschen, dass man manchmal auf Leute trifft, du kannst sie mit egal welchen Fakten konfrontieren. Sie wollen nicht. Du kommst immer bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht irgendwie es einfach nicht weiter. Du kannst dir den Mund fusselig reden. Es ist einfach irgendwie, versteht ihr mich? Ja? Das ist nicht ein Mangel an Information, was die Leute davon abhält, an Jesus zu glauben. Das ist nicht glauben wollen. Es ist fehlende Bereitschaft, auf die Information, die man ihnen gibt, zu reagieren. Leute, die einfach nicht akzeptieren wollen, was sie sehen. Und psychologisch ist das übrigens ganz leicht nachvollziehbar. Jeder Mensch schützt intuitiv, das musst du ihm nicht beibringen, das machen meine Enkel schon. Jeder Mensch schützt intuitiv sein Selbstbild und seine Stellung. Ich möchte nicht in Frage gestellt werden. Ich habe ein wenig Angst vor den Konsequenzen und natürlich vor den Nachteilen. Ja, was werden meine Kumpels sagen, wenn ich jetzt plötzlich einen auf heilig mache? Ja, genau das. Und das macht in mir drin etwas. Und man merkt das, dass jemand überhaupt nicht glauben will, man merkt es leider daran, dass diese Leute ganz schnell Distanz schaffen. Also das sind dann so, da werden die Worte, die Jesus gesagt hat, relativiert, da werden Zweifel betont. Da wird abgelenkt, ja, in der Kirchengeschichte ist mal das und das passiert. Da wird verdrängt, diffamiert, alles Mögliche gemacht. Nur um sich nicht mit der Sache selber auseinanderzusetzen. Warum? Nochmal, weil es so banal ist, aber jeden betreffen kann. Du bist mehr Bauch als Hirn. Und wenn dein Bauch sagt, ich will diesen Jesus nicht, dann hat dein Hirn es richtig schwer. Und wenn jetzt jemand kommt und dein Hirn mit Fakten füttert, dann ist der Bauch häufig lauter und stärker. Und das ist richtig traurig. Es ist dann ganz schwer, wenn jemand innen drin keine Offenheit hat für Gott, ihn objektiv durch Fakten zu gewinnen. Es ist wirklich schwer. Und das Geniale ist, dass Gott auch diese Leute nicht einfach abschreibt. Es fasziniert mich bis ins Mark zu sehen, dass Gott diesen Leuten jetzt gibt, was sie brauchen. Der eine braucht den Zuspruch, deine Sünden sind vergeben. Der andere braucht ein Wunder. Den musst du packen bei seiner Bibelkenntnis. Hast du auch gelesen? Jesaja, oder? Die Lahmen werden springen. Wann? Wenn der Messias kommt. Ja, lassen wir mal einen springen. Hä? Hier, Markus 2, Vers 10. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett, also diese Matratze, auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Und du musst kein Physiotherapeut sein, um zu wissen, dass wenn jemand jahrelang da irgendwie rumliegt, dass der nicht einfach aufsteht. Dass das wirklich ein Wunder ist. Und dass er nicht einfach sein Zeugs packen kann und dann rausgeht. Aber genau das passiert. Aber es passiert, und das ist das Geniale, es passiert für die Schriftgelehrten. Um es ganz deutlich zu sagen, der Gelähmte hat nicht viel gewonnen. Ich sage das nochmal, weil das vielleicht, der Gelähmte, der läuft jetzt, aber er hat nicht viel gewonnen. Der kann nur laufen. Viel wichtiger ist, dass er weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Jetzt kann er laufen, okay, ganz ehrlich, irgendwann ist damit wieder Schluss, spätestens wenn er stirbt, und dann ist halt völlig Wurst, ob du gelähmt bist oder laufen kannst. Ja? Dann ist halt alles vorbei. Irgendwann ist Schluss. Und die Frage, die wirklich entscheidend ist, lautet nicht, hast du irgendwie noch bis zum Schluss ohne Rollator es geschafft, im dritten Stock zu wohnen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, sind deine Sünden vergeben? Das ist entscheidend. Mehr interessiert am Ende überhaupt nicht die Kiste. Die Kiste ist der große Gleichmacher. Das verspreche ich dir. Da zuckt keiner mehr. Und da spielt es auch keine Rolle, wie du reingefallen bist. Wichtig ist dabei, sind deine Sünden vergeben. Und deswegen, der Gelähmte hat nicht viel gewonnen. Der muss jetzt überlegen, wie er mit seinem neuen Leben klarkommt. Das ist wahrscheinlich super kompliziert. Wahrscheinlich geht der mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Hause, ja, und denkt sich, okay, jetzt kann ich laufen. Ja, okay, also was mache ich jetzt eigentlich damit, dass ich laufen kann? Ja, also das ist für ihn, der hatte ja eine Position in der Gesellschaft, der hatte eine Rolle, der war irgendwo drin, da gehörte der hin. Da gehört er jetzt nicht mehr hin, muss sein Leben neu erfinden. Das ist nicht jeder Mann, der sagt, super, lass mich ein Leben neu erfinden. Es gibt genügend Leute, die sich denken, naja, vorher wusste ich, wie mein Leben läuft, ja, ich wusste, wie man durchkommt und jetzt? Wo sind hier die Leute, die als Tagelöhner arbeiten? Wo muss ich mich da anstellen? Ja? Was muss ich für neue Skills erlernen und mitbringen? Das ist gar nicht so simpel. Kommen wir zum Schluss. Mir ging es heute um eine faszinierende Geschichte, wo Jesus mich begeistert. Mich deshalb begeistert, weil er dahinter schaut. Und ihr habt einen Namen aufgeschrieben, eine echte Person mit einer echten Not. Und mein Wunsch ist, bete für diese Person. Bete konkret, bete regelmäßig, bete mutig, aber gewöhn dir an, nicht nur für die äußerliche Not zu beten. Und mach das nicht nur mit der Person, sondern wenn es weitergeht und du für andere Leute betest, gewöhn dir diesen Blick an, was steckt dahinter? Was könnte ich noch mehr beten. Was ist vielleicht das geistliche Problem, das ich so ein bisschen erahne, dass ich einfach ins Gebet mit einfließen lasse? Braucht da jemand Vergebung? Braucht da jemand einen Neuanfang? Braucht da jemand frische Hoffnung? Braucht er vielleicht die Begegnung mit jemandem, der ihm seine Fragen beantworten kann? Braucht er ein Stück mehr Gottvertrauen? Ist da in der Heiligung einen Schritt zu gehen, in der Gotteserkenntnis? Mein Wunsch ist, dass wir Jesus imitieren und dass wir es lernen, tiefer zu blicken und beim Gebet genau das machen, was er hier tut. Dieses kompetente, tiefer Beten. Und wenn du sagst, Jürgen, das fällt mir richtig schwer, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dann fang doch mit dir selber an. Wenn du sagst, ich kann das gar nicht, wie heißt deine tiefe geistliche Not? Du brauchst mehr Weisheit. Ja, sehr gut. Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott. Fang bei dir an, dass Gott dir geöffnete Augen des Herzens schenkt, damit du tief blicken kannst und dass er dir Weisheit zum Beten schenkt. Lasst uns tiefer blicken. Lasst uns im Gebet um Dinge flehen, die wirklich wichtig sind. Einfach deshalb wichtig, weil sie wichtig sind für die Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.